Das Domradio ist hier. Papst Benedikt muss sich äußern und er muss sich über seine Berater hinwegsetzen. Das war die klare Botschaft von Bischof Georg Betzing. Der Limburger Bischof, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, hatte in der Talksendung bei Anne Will zur Kirchenkrise Stellung bezogen. Und dabei hat er auch den emeritierten Papst in die Verantwortung genommen. Wie gut oder schlecht denn Josef Ratzinger so beraten wird, das kann für uns der Vatikan-Insider und Buchautor Marco Politti einordnen. Ich grüße Sie, Herr Politti.
Guten Tag.
Wenn Bischof Betzing sagt, Papst Benedikt solle sich über seine Berater hinwegsetzen, wen meint er dann? Sind das seine engsten Vertrauten, Privatsekretär Erzbischof Genswein?
Ja, ganz bestimmt sind es die engsten Vertrauten. Aber ich würde nicht immer die Schuld auf sein Entourage bringen, denn Ratzinger ist zwar alt, aber er denkt klar. Deswegen ist es auch eine persönliche Entscheidung, wie er sich in dieser ganzen Geschichte verhält. Mhm. Dieser ganze Skandal ist auch von Rom gesehen aus interessant, denn er zeigt erstens, warum Papst Franziskus wollte, dass Kardinal Marx weitermacht. Mhm. Denn Kardinal Marx hat ganz bestimmt Fehler gemacht, er hat sie aber eingesehen, er hat sich entschuldigt. Und vor allem Kardinal Marx garantiert ja eine große Aufklärungsaktion. Es ist der erste Vorsitzende einer Bischofskonferenz, der eine unabhängige nationale Untersuchung gewollt hat. Und er ist auch in diesem Moment der Erzbischof von München, der dieses Gutachten gewollt hat. Ich glaube, das ist der erste Punkt, der sehr wichtig ist.
Lassen Sie uns, Herr Politti, noch mal kurz bei Herrn Ratzinger bleiben. Also wenn es immer heißt, er möge sich jetzt hinwegsetzen über seine Berater, könnte man daraus schließen, dass er schlecht beraten wird? Aber Sie sagen, es ist durchaus alles seine eigene Entscheidung, auch wenn er in dem konkreten Fall, wo es eben um seine Funktion als Münchner Erzbischof ging, wo er an einer Sitzung teilgenommen hat und dann sagt er, ich war da gar nicht dabei. Diese Behauptung hat er ja dann zurückgenommen. Also war das alles in Ihren Augen er selber?
Wir können nicht wissen, wie viel er selber war oder auch seine Berater, zum Beispiel Bischof Genswein. Aber in den entscheidenden Sachen, da weiß Ratzinger das, was er tut. Wir müssen nicht vergessen, zum Beispiel nach der Amazonas-Synode hat er gewollt, dass er an einem Buch arbeitet mit Kardinal Sara, um zu sagen, nein, man muss das Zölibat überhaupt nicht antasten, das Zölibat in der Kirche. Es ist nicht möglich, dass es verheiratete Priester gibt. Und später hat man gesagt, ja, er wusste nicht, er wollte nur einen Beitrag schreiben. Aber es war ganz klar eine politische Aktion, eine kirchenpolitische Aktion gegen eine Entscheidung, die Papst Franziskus treffen sollte. Deswegen bin ich der Meinung, alles das, was er bis jetzt in dieser Sache geschrieben hat über München, das ist endlich am Ende doch seine persönliche Entscheidung. Auch seine Fehler, er hat ja sich schon einmal korrigieren müssen und ganz bestimmt hat Bischof Betzing recht, wenn er sagt, er muss jetzt auch, sagen wir so, den Mut haben, zu sagen, ich nehme die ganze Verantwortung auf mich.
Also er hat sich entschuldigt, der Papst Emeritus, für diesen Fehler, dass er behauptet hat, er sei an dieser Konferenz nicht dabei gewesen. Aber er hat sich nicht entschuldigt für das Leid im Erzbistum München, für das er ja, so sagt das Gutachten, mitverantwortlich ist. Glauben Sie, da kommt noch was in der Richtung?
Ich glaube, ganz bestimmt wird noch Ratzinger Stellung nehmen auf das ganze Dokument des Gutachtens. Dieses Dokument ist verheerend, denn es zeigt eine große Schlamperei über die Missbrauchsfälle in der Diözese. Und man weiß nicht, wo die Schlamperei aufhört und wo schon die Vertuschung anfängt. aber auf jeden Fall ist es nicht möglich, dass systematisch Ratzinger sagt, ich wusste nichts, ich habe nicht die Zeit. Auch wenn es irgendwo ein Dokument steht, zu aufmerksam für den Erzbischof, ist es nicht sicher, ob ich es gesehen habe, ich erinnere mich nicht. Also diese Position ist meiner Meinung nach nicht haltbar. Mhm. Es ist ganz bestimmt interessant, dass Ratzinger angefangen hat, auf jeden Fall den Gutachtern zu antworten. Das war nicht, das konnte man nicht schon vorher vorsehen, denn wahrscheinlich im alten Stil, in alten Zeiten hätte es einfach ein Kommuniqué gegeben, nein, das ist nicht wahr und so weiter und so fort. In diesem Falle sieht man aber in dem Dokument, dass er auf jeden und da gibt es doch so viele Sachen, die unverständlich sind. Es ist nicht möglich, dass zum Beispiel ein Priester von einer anderen Diözese kommt, der schon Missbrauch begangen hat. Er kommt für eine Therapie und der Bischof kümmert sich nicht, was passiert dann später mit diesem Bischof. Und es ist nicht möglich, dass ein Priester vom Ausland kommt und später weiß man, er wurde schon verurteilt in seinem Heimatdiözese. Und keiner fragt und der Erzbischof fragt nicht, ja, warum wurde er verurteilt? Wurde er verurteilt, weil er jemand mit dem Auto überfahren hat, weil er betrunken war, weil er jemand geschlagen hat? Also das ist völlig unverständlich. Deswegen braucht es ganz bestimmt noch eine klare Stellungnahme von Ratzinger seitens.
Gefragt wird ja jetzt nach diesem Münchner Gutachten und es kommt eben raus, eine Falschaussage von einem Papst Emeritus. Was für ein Licht wirft das auf päpstliche Unfehlbarkeit?
Nein, überhaupt nicht. Denn erstens ist er nicht Papst und sogar der Titel von Papst Emeritus ist irreführend. Es gibt schon Stimmen in dem Vatikan, in der Kurie, die sagen, in Zukunft muss man diesen Titel weglassen. Es hat nie so etwas gegeben in der Kirchengeschichte. Da hat es immer gegeben, es hat schon oft gegeben, Päpste, die abgedankt haben oder gezwungen waren abzudanken, aber es gab nicht den Titel eines Papstes Emeritus. Ratzinger ist nicht Papst auf keiner Weise und auch die Unfehlbarkeit des Papstes wird heute sehr, sehr in einer engen, sehr engen Dimension gesehen. Also es müsste so sein, dass er das ex cathedra, also vom Lehrstuhl etwas proklamiert. Und das gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Ihr Kollege, wenn man so will, Andreas Inglisch, ist auch ein guter Vatikankenner und der sagt jetzt, dass Reaktionäre immer noch versuchen zu retten, was zu retten ist, aber dass die konservative Front momentan sehr schlecht dasteht und die Ratzingerkirche in sich kollabiert sei. Wie sehen Sie das?
Ganz bestimmt, die konservativen Kräfte versuchen zu sagen, dass das eine ganze Aktion ist, um den Ruf Ratzingers zu schädigen. Kardinal Müller hat gesagt, es ist ein Angriff an Ratzinger. Erzbischof Kamisaska von der Bewegung Comunione Liberazione, er war lange Jahre Erzbischof von einer wichtigen italienischen Stadt, Reggio Emilia, hat gesagt, das ist ein Manöver gegen Ratzinger. Aber das ist nicht wahr, denn das Gutachten nimmt unter die Lupe das, was Erzbischöfe in München-Freising getan haben, die von verschiedenen Richtungen sind. Kardinal Döpfner ist ein großer Protagonist des Zweiten Vatikanischen Konzil. Wetter ist eine Persönlichkeit, die mehr moderat ist. Also man kann nicht sagen, dass die Gutachter sozusagen nur in einer, dass sie so sozusagen kirchenpolitisch auf einer Seite stehen. Das ist absolut nicht wahr. Ich würde aber sagen, das Problem heute ist die Weltkirche. Es gibt wenige Bischofskonferenzen, die den Mut haben, Aufklärung zu machen. Und da ist ganz bestimmt die Deutsche Bischofskonferenz an der Spitze. Manchmal weiß man das oder merkt man das in Deutschland nicht, will man das nicht wahrhaben, aber die deutschen Katholiken, die deutsche katholische Kirche ist an der Vorderfront in der Aufklärungsarbeit. Mehr als 90% der Bischofskonferenzen in der ganzen Welt haben keine Lust, diese Aufklärungsarbeit zu tun. Also ich würde nicht so sagen, dass das Ratzinger-System jetzt zu einem Kollaps gekommen ist, denn das System der Passivität und des Nichtwissenwollens, das ist noch immer sehr stark in der großen Mehrheit der Diözesen und der Bischofskonferenzen auf der ganzen Welt. In Italien diskutiert man immer noch, soll man jetzt eine Aktion tun oder nicht? Man diskutiert seit 10 Jahren darüber.
Heißt das denn, dass jetzt die Stunde für Franziskus schlägt?
Nein, Franziskus hat ganz klar gezeigt, was soll die Richtung sein. Schon Ratzinger hat angefangen, gegen Missbrauch klare Richtlinien zu verlangen. Und er hat mehr, das ist dokumentiert, mehr als 400 Priester von ihrem Amt entfernt wegen Missbrauch. Franziskus ist einen Schritt weitergegangen. Er hat einen Kardinal, zum Beispiel McCarrick, aus dem Kardinalskollegium entfernt und hat ihm einen kanonischen Prozess gemacht und hat ihn aus dem Priesterstand ausgestoßen. Franziskus hat einen Nuntius, einen Erzbischof, den Nuntius von Santo Domingo, den Prozess gemacht und aus dem Priesterstand ausgestoßen. Und vor allem Franziskus hat das getan, was Johannes Paul II. Verhindert war. Als in Boston Kardinal Loh unter Schuss gekommen ist, weil es großen Verdacht und auch die Tatsache gab, dass viele Missbrauchssituation vertuscht worden waren, da hat Johannes Paul II. Den Kardinal Loh nach Rom berufen und hat ihn hier einen Ehrentitel in der Basilika von Santa Maria Maggiore gegeben, damit man ihm nicht in Amerika den Prozess macht. Und gerade das Gegenteil hat Franziskus getan. Als man in Australien dem Kardinal Pell den Prozess machen wollte und gemacht hat, dann wurde er unschuldig gefunden, aber man hat ihm den Prozess gemacht, da hat Franziskus den Kardinal Pell nach Australien geschickt und nicht beschützt.
Ganz gut passt dazu, dass Ihr neues Buch aus dem Herder Verlag heißt Im Auge des Sturms, Franziskus, die Pest und die Heilung der Welt. Dankeschön für Ihre Einschätzungen zum Münchner Missbrauchsgutachten und die Folgen auch für den emeritierten Papst Benedikt XVI. Vatikan-Insider Marco Politti im Domradio. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.